hatten heute Morgen einen Sturm. Hab den alle soweit gut überstanden, denke ich. Und manchmal sind Stürme gar nicht verkehrt, habe ich festgestellt. Als wir heute Morgen so rübergefahren sind, überall lagen Äste und alles Mögliche von den Bäumen runtergeweht. Und so reinigt sich die Natur manchmal auch, hat Gott es irgendwo angelegt. Da sind ja oftmals gerade in den Bäumen faule Äste, Dinge, die einfach irgendwann runterfallen würden von allein. Und ich glaube, dass Gott manchmal so eine Reinigung, so einen Sturm bewusst schickt, bewusst zulässt, damit man sich dann auch wieder bewegen kann, damit eine gewisse Luft wieder reinkommt. Dinge, die da abgestorben sind oder die, ja, wo vielleicht Schädlinge sich festgemacht haben, einfach wegkommen. Und dieses Bild gilt auch ein Stück weit im Geistlichen, glaube ich, dass der Herr so manchmal Stürme zulässt, sogar Stürme schickt. Ich weiß, das tut uns manchmal regelrecht weh, wenn wir vom lieben Gott sprechen und so weiter, und dann macht er solche Sachen, aber er macht solche Sachen. Zu den Israeliten hat er mehrfach gesagt, die Heuschrecken, die euch alles kahl gefressen haben, die habe ich geschickt. Die Philister, die habe ich in euer Land geschickt, damit sie euch zur Raison bringen, damit sie euch bestrafen. So ist das manchmal, das ist auch Gott. Seine Geduld ist lang, seine Barmherzigkeit ist groß, aber findet manchmal auch ein Ende. Ja, und das gilt auch uns. Der Gott des Alten Testaments ist auch der Gott des Neuen Testaments, ihr Lieben. Bitte vergesst das nicht. Bei all dem lieben Gott, bei all dem, was Jesus alles für uns ist, ist dieses Bild von Gott manchmal ein wenig schräg, gerade bei neutestamentlichen Christen, und muss manchmal ein bisschen gerade gerückt werden. Und manchmal tut ein Sturm, vielleicht so ein finanzieller Sturm oder Beziehungssturm, Sturm auf der Arbeit, uns auch gut. Ja, weil er uns reinigt, weil er uns hilft, mal wieder in Spur zu kommen, uns mal in Prozesse wieder hineinzubegeben, die nötig sind, Veränderungsprozesse. Also denkt da dran. Und da geht's auch ein Stück weit auch, geht's heute Morgen auch ein bisschen darum, dass das so ist, dass Veränderungsprozesse nötig sind für uns. Aber ich will dir, will uns, will euch heute Morgen zum Start erstmal sagen, dass Jesus sich mega über dich freut. Selbst wenn du hier sitzt und ja vielleicht nicht so gut gelaunt bist oder Probleme dich drücken, du sonst irgendwie belastet bist. Vielleicht hast du ein Lächeln zwar außen drauf gehabt heute, wenn dich Menschen begrüßt haben, Geschwister begrüßt haben, aber in dir sieht's ganz anders aus. Jesus sagt dir, er hat kein Problem mit dir. Ganz im Gegenteil. Er ist uneingeschränkt für dich. Bei allen Unzulänglichkeiten, die wir haben, bei allen Mangel, den wir noch haben, bei allen Veränderungspotenzial, das wir haben, das du und ich noch haben. Jesus ist uneingeschränkt für dich. Uneingeschränkt. So habe ich das heute auch genannt. Jesus und ich. Das darfst du dir vielleicht mal zusagen. Wenn du möchtest, wenn du das kannst, kannst du dir mal die Hand auf die Brust, aufs Herz legen und kannst sagen, Jesus und ich, wir gehören zusammen. Jesus und ich, wir gehören zusammen. Und ey, wenn du das mit Fug und Recht sagen kannst, wenn du diese Wahrheit tief im Glauben für dich persönlich angenommen hast, dann ist das Allerwichtigste geklärt in deinem Leben. Dann ist die Ewigkeit für dich geklärt. Wenn du durch diesen Weg der Buße, der Vergebung, Sündenvergebung gegangen bist, wenn du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast, dann ist das klar, dann ist das Leben hier jetzt noch ein Warten auf die Herrlichkeit bei Gott. Du bist auf dem besten Weg mit Jesus und dann kann der Heilige Geist durch, an und mit dir arbeiten. Und weißt du, Jesus kriegt das schon hin, oder? Er kriegt das hin mit dir. Er sorgt dafür, dass dein Leben gelingt und dass das Ziel, dass du dieses Ziel, den Himmel, auch tatsächlich erreichst. Deine und meine Aufgabe ist es, dass wir uns an Jesus festhalten, dass wir ihn nicht loslassen, dass wir an ihm dranbleiben. Jesus und ich. Das bedeutet, Jesus ist für mich. Er ist für dich. Leute, das ist so eine wichtige Wahrheit. Und der Teufel ist an allen Ecken und Enden dran, uns das immer wieder zu rauben. Diese Wahrheit des Wortes Gottes aus unseren Gedanken, aus unseren Herzen, aus unserem Alltag rauszuholen, damit wir irgendwo in Zweifel kommen, damit wir irgendwo ein Problem haben, damit wir irgendwie ineffektiv, uneffektiv werden in unserem Alltag. Nicht brauchbar für Jesus. Aber seid ihr sicher, Jesus liebt dich bedingungslos. Er ist uneingeschränkt für dich, er steht auf deiner Seite. Noch besser, wenn wir es so sehen können, wir stehen auf der Seite von Jesus. Auf der Seite des Siegers. Halleluja. Weißt du, was aus dieser Kombi Jesus und du entsteht? Ein absolutes Traumpaar. Ein absolutes Traumpaar. Ein Dream Team. Wobei mir das Deutsche viel besser gefällt. Deutsch ist so eine schöne Sprache, oder? Ich weiß gar nicht, warum wir alles verenglischen und verdenglischen oder keine Ahnung, wie sich das nennt. Ich bin hier geboren in Deutschland und ich freue mich über meine Sprache. Ich freue mich, dass ich Deutsch kann. Das ist schon schwer genug. Und es ist schön, dass wir uns unterhalten können. Wisst ihr, das ist auch ein Privileg. Niemand anderes in dieser Schöpfung kann so kommunizieren wie wir. Wir sind privilegiert, dass wir uns mitteilen können. Dass wir miteinander gestalten können über die Sprache. Das ist echt was Wunderbares, Leute. Jesus und du, nochmal, eine Partnerschaft, ein unschlagbares Team, würde ich sagen. Warum unschlagbar? Weil der Martin so ein toller Hecht ist, oder Martin? Du hast schon mal einen Fan auf jeden Fall, gell? Das ist gut. Ja, Jesus und ich, wir sind auch ein unschlagbares Team und Jesus und die Uli und wir alle da sitzen, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid. Aber glaubt mir, das hängt nicht an euch, dass dieses Team unschlagbar ist. Das hängt einzig und allein an Jesus. Hey, wer vermag es, mit Jesus in den Ring zu steigen, oder? Wer würde ein paar Runden mit Jesus machen? Wer hat auch nur im Ansatz die Voraussetzungen, gegen den Allmächtigen, gegen diesen unvergleichlichen, allwissenden Gott irgendwie zu bestehen? Haben ja schon einige versucht. Können wir lesen in der Bibel. Aber es wäre absolut dumm zu meinen, das liegt an mir, wenn dieses Team unschlagbar ist. Oder ganz und gar gegen ihn irgendwie aufzustehen. Die Bibel sagt ganz deutlich, und das haben sich ja auch schon viele gefragt, wie das denn so ist mit Gott. Wie allmächtig ist er denn? Und hier im Kontext vom Römerbrief, da geht es natürlich um Rechtfertigung hauptsächlich, dass wir gerecht stehen vor Gott, gerecht, dass wir zu ihm kommen können, ohne Einschränkung, zu jeder Zeit, dass wir vor den Gnadenthron Gottes kommen können, dass wir zum Vater kommen können, ohne uns irgendwie Gedanken machen zu müssen. Über diese Rechtfertigung spricht er hier, aber das geht noch weiter. Das ist, hat so eine Fülle auch, das Wort Gottes, hier in Römer Kapitel 8, Abvers 31, da steht, was können wir jetzt noch sagen? Und wenn ihr da mal hinein euch wieder lesen wollt, lest mal die Kapitel vorher und die Verse vorher. Er sagt ja, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben, wie groß Gott ist, was er alles für uns gemacht hat, wer er ist und was er für uns geleistet hat, und dann stellt Paulus hier fest, Gott ist für uns. Wer kann uns da noch etwas anhaben? Wer denn? Diese Feststellung trifft er. Nach all dem, er hat sich Gedanken drüber gemacht und der Heilige Geist hat ihm das eingegeben, was er da festhalten soll. Und dann kommen die beiden zu dem Schluss, wer kann gegen Gott bestehen? Wer kann die Auserwählten anklagen? Wer kann es wagen, dieses Team anzugreifen? Er hat ja noch nicht mal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hergegeben. Und dann wird er uns doch mit ihm zusammen, mit Jesus Christus zusammen, alles andere auch schenken. Gott selbst erklärt uns für gerecht, ihr Lieben. Niemand kann es mit unserem Gott aufnehmen, mit deinem Gott. Und ich sag's nochmal, er ist uneingeschränkt für dich, er ist bedingungslos in dich verliebt. Trotz deiner Unzulänglichkeiten, trotz Herausforderungen, trotz Nöte, die manchmal da sind, trotz Stürmen, die er manchmal zulässt, das ändert nichts daran. Im Gegenteil, das ist ein Beweis dafür. Wenn Gott uns erzieht, sagt die Bibel, ist es ein Beweis für seine Liebe. Halleluja. Die zweite wichtige Wahrheit. Jesus lebt in dir. Er ist in dir. Deswegen kann die Bibel sagen und stellt Jesus selbst diese Behauptung auch und diese Wahrheit auf, ich bin bei euch alle Tage bis zu dieser Weltzeitende. Ich bin da. Ich lebe in dir. Du kannst nirgendwo hingehen. Ab dem Zeitpunkt, als du Jesus dein Leben gegeben hast, bist du nicht mehr allein gewesen. Und wenn du irgendwo im Dunkeln in irgendeinem kleinen Raum gestanden hast, ohne dass irgendjemand das gewusst hat, du warst nicht allein. Jesus ist da. Er ist da. Er lebt durch den Heiligen Geist in dir. Und ihr wisst ja, ich hoffe, ihr wisst das, dass Jesus gesagt hat, es ist so gut, dass ich weggehe, weil sonst hätte der Heilige Geist nicht kommen können. Er kann das tun. Er ist befähigt dazu, überall gleichzeitig zu sein, in jedem seiner Leute da zu sein zu 100%. Ist er da und lebt das. Weißt du, was uns das für Perspektiven aufmacht? Diese Tatsache, dass der Heilige Geist in uns lebt, das heißt für uns, für jeden Christen, für jeden Nachfolger Jesu, du brauchst nicht zu bleiben, wie du bist. Vielleicht willst du so bleiben, das ist was anderes. Dann kannst du das, dann darfst du das. Mit allen Nachteilen. Aber du brauchst nicht zu bleiben, wie du bist. Das brauchst du nicht. Du bist durch den Heiligen Geist in der Ausgangslage, hör gut zu, all das zu tun, all das zu werten, was Jesus für dein Leben geplant hat. Du kannst all das Erbe antreten, wo du in der Bibel findest, was sich auf dich bezieht, auf die Nachfolger Jesu bezieht. Das kannst du werten, da kannst du hineinwachsen. Wirklich alles, ohne Einschränkung. Jesus hat was grundlegend Neues in dir gestartet. Er hat es in dich hineingelegt. Er hat seine göttliche Genetik in dir als Kind Gottes verankert. Das kann dir niemand nehmen. Du kannst das brach liegen lassen. Das kannst du. Aber das volle Potenzial ist durch den Heiligen Geist in dich hineingelegt. Das volle göttliche Potenzial. 2. Korinther 5, Vers 17, die Paradebibelstelle hierfür. Gehört also jemand zu Christus? Bist du ein Christ? Ist Christus, ist Jesus Christus dein Herr und Erlöser? Dann bist du ein neuer Mensch, stellt die Bibel fest. Nicht nur rund erneuert, nicht nur was Neues draufgepappt, nicht eine andere Maske aufgesetzt, nicht nur am Sonntag was Schönes erlebt. Nein, du bist ganz neu gemacht. Es ist was vollkommen Neues in dir passiert. Das ist eine ganz andere Ausgangslage, wie wenn du nur aufgepeppt wurdest, nur aufgefrescht, nur moralisch ein bisschen aufgepäppelt. Überhaupt nicht. Das lehrt die Bibel an keiner Stelle, aber die Christen leben das manchmal so, als wenn sie nur 10% oder 20 oder 50 oder 80 hätten von dem, was Jesus verheißen hat. Du kannst die 100% leben. Er stellt fest, was vorher war, ist vergangen. Gehört der Vergangenheit an. Etwas völlig Neues hat begonnen. Das spricht, ihr Lieben, von einem Prozess, ganz klar. Und in dem muss ich mich immer wieder hineinbegeben, in meinem Alltag. Immer wieder muss ich mich dem stellen. Immer wieder manchmal Stürme durchleben, die mir helfen, mich zu reinigen, mich zu verändern. Immer wieder mal mich dem aussetzen, was Jesus sagt. Zeit mit ihm verbringen. Auf ihn schauen. Wer auf Christus schaut, sagt die Bibel, wird verändert, wird verwandelt regelrecht von einer Herrlichkeit zur nächsten. Gehörst du zu Christus und glaubst du, dass du ein völlig neuer Mensch bist, dass was völlig Neues in, dass Jesus was völlig Neues durch den Heiligen Geist in dir gestartet hat? Und ich weiß aus über 20 Jahren Christ sein, 30 sind es fast, oder? Warte mal. 9. November 94, 30 Jahre. Ganz. Ich weiß, dass die Erfahrung, das Erleben manchmal uns was anderes sagt, weil Prozesse eben laufen, ihr Lieben. Und manchmal kann man auch was, was man im Glauben errungen hat, erreicht hat, bekommen hat, geschenkt bekommen hat, wieder verlieren. Stimmt auch. Man kann Land wieder verlieren. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und greift uns an manchmal. Und manchmal, ja, verlieren wir wieder Boden. Kann passieren. Aber es ist kein Grund, liegen zu bleiben. Verloren hat nur, wer liegen bleibt. Wer nicht wieder aufsteht und vorwärts geht. Vielleicht hast du vergessen, dass dein Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in dir wohnt und den Gott dir gegeben hat. Gehst du mit dieser Tatsache in deinen Alltag hinein, dass der Heilige Geist da ist, wenn du in deiner Schule bist, auf deiner Arbeit bist, in deiner Familie bist, in deinem Alltag, in deiner Freizeit bist, ist dir das bewusst, dass der Heilige Geist da ist, dass er alles sieht und hört, was du siehst und hörst. Dass er alles mitkriegt, was du sagst, was du denkst. Alles kriegt er mit. Und dann stellt Paulus hier fest, bitte denk dran, du gehörst gar nicht mehr dir selbst. Hat ein Besitzwechsel stattgefunden. Du gehörst jetzt Gott. Und er darf als Besitzer auch sagen, wo es lang geht und in welche Prozesse du hinein sollst. Und ich weiß, wie gesagt, aus Erfahrung, ich gehöre zu Jesus. Aber ich habe ab dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, noch genauso ausgesehen wie vorher. Oder? Ich habe mich in der Regel auch noch so gefühlt. Natürlich hat sich das erstmal emotional irgendwo aufgeladen, ganz klar. Ja? Und du und ich, wir sind immer noch in der Lage, die falschen Dinge zu denken, zu sagen und zu tun wie vorher. Wie vor der Bekehrung, vor der Wiedergeburt. Ist klar, ist so. Aber wir sind nicht mehr wie vorher. Wir sind nicht mehr wie vorher. Der allmächtige Gott, Jesus Christus, lebt durch den Heiligen Geist in dir. Und Leute, diese Tatsache ändert einfach alles. Ändert alles. Sie ändert alles. Wenn wir es denn glauben. Wenn wir es denn im Glauben uns zu eigen machen. Wenn wir entsprechend Schritte vorwärts gehen. Ja. Wenn wir Jesus vertrauen. Und das muss man gebetsmühlenartig regelrecht sich immer wieder herholen. Diese Wahrheiten auf uns wirken lassen. Du sollst und du kannst hineinwachsen in all das, was dein König Jesus für dich vorbereitet hat. Du brauchst nicht zu bleiben, wie du bist, wenn du das willst. Ich hoffe, du hast Jesus Christus als Vorbild. Weil wir dürfen immer mehr Menschen werden, wie Jesus einer war. Er hat ja auf dieser Erde gelebt. Und wenn du in die Evangelien hineinschaust, siehst du das Paradebeispiel eines Menschen in jeglicher Hinsicht. Ich weiß, er war ganz Mensch und ganz Gott. Mit all dem, was uns ausgemacht hat. Jesus musste auch auf den Klo. Ja? Er hat auch Hunger gehabt. Er hat die Hitze gespürt und die Kälte in der Nacht. Hat er alles mitgemacht. Er war ganz Mensch, ihr Lieben. Ganz Mensch. Aber sein Umgang mit anderen Menschen, seine Gedanken, die er uns aufzeigt in der Bibel. Er sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Das sind so Sätze, die faszinieren mich, Leute. Wir können, wenn wir uns an Jesus orientieren, immer mehr gottähnlich werden. Und das ist nicht komisch gemeint oder irgendwie abgehoben. Überhaupt nicht. Wir sind sowieso wenig niedriger gemacht als Gott. Stellt euch das mal vor. In seinem Ebenbild. Ich weiß gar nicht, was das alles noch bedeutet und wie das alles wird, wenn wir mal bei ihm im Himmel ankommen. Wir werden einen Körper haben, wie Jesus ihn hat. Wir werden, das heißt, wir werden die Fähigkeiten haben, diese schöpferischen Fähigkeiten. Das sprengt eigentlich letztendlich unser Denken, wie Jesus sie hat. Ist doch krass, oder? Ich finde das so krass. Und bitte eifer Jesus nach, nicht irgendwelchen Menschen. Es kann mal schön sein, ein Idol zu haben, jemanden, wo ein Bereich, wo man sagt, Mensch, da würde ich gerne schon so sein wie der, ist okay. Aber in letzter Instanz müssen wir uns an Jesus orientieren, Leute. Und da müssen wir mit dem Heiligen Geist lernen, zusammenzuarbeiten. Denn er überwindet unsere Schwachheiten und er nutzt unsere Schwachheiten und Unzulänglichkeiten sogar, um zu seinen Zielen zu kommen. Der Heilige Geist ist bestrebt, Jesus in uns immer mehr aufleuchten zu lassen. Leute, unsere Identität, diese neue Identität in Gott, ist in Jesus Christus begründet. Da gibt es ein schönes Bild in der Bibel. Das finden wir im positiven Sinne und auch im negativen Sinne aufgezeigt. Das Bild vom Sauerteig. Habt ihr mit Sicherheit schon mal gelesen, wer schon ein bisschen Bibel liest. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, finden wir das. Und da vergleicht Jesus das Reich Gottes mit Sauerteig. Da gibt mehrere Bilder in der Bibel vom Reich Gottes. Ja, könnte man wieder euch hineinlesen. Aber das Bild vom Sauerteig hilft uns heute Morgen. Denn er sagt, der Heilige Geist, der ist wie Sauerteig in uns. Also ich durfte manchmal bei meiner Oma mit Kuchen backen. Heute nimmt man ja irgendwelche Küchenmaschinen, wie heißen die Dinger? Keine Ahnung, weiß nicht, wer noch mit der Hand knetet. Aber ich durfte noch mit Oma Teig kneten. Ja, und dann den Teig und das Mehl miteinander vermengen. Wer das noch kennt, schaut es euch mal an. Gibt bestimmt irgendwelche alte YouTube-Videos. Und dieses Bild nutzt jetzt die Bibel und sagt, das Reich Gottes soll in uns hineingeknetet werden, regelrecht. Wir sollen von diesem Sauerteig des Reiches Gottes durchmengt werden, geknetet und bearbeitet werden, bis wir ganz vom Heiligen Geist durchsäuert sind. Das heißt, bis der Heilige Geist an allen Punkten, in allen Bereichen unseres Lebens hineingeknetet wurde, angekommen ist. Das Bild verstehen wir doch. Und die Bibel meint damit, er will so lange an uns arbeiten, der Heilige Geist, der dreieine Gott, bis wir ganz nach unserem Gott schmecken. Können wir dieses Bild nehmen? Mir gefällt es ungemein. Ich will nach meinem Gott schmecken. Ich will nicht nur nach ihm schmecken, ich will auch nach ihm riechen. Ich will mich nach ihm anhören und will auch so aussehen wie er, wenn die Menschen mich wahrnehmen. Wäre das nicht cool? Oder? Ich find's genial, wenn wir das zulassen, dass Gott so an uns arbeiten kann, dass wir immer mehr ganz durchsäuert sind. Das macht auch noch was anderes deutlich, dieses Bild. Wer schon mal geknetet hat, wenn er nur so ein kleines Stückchen ist, nicht schlimm, aber so in Großbäckereien, wenn zwar Batzen dort liegt, wir sind ja auch manchmal Batzen, oder? Ja, und dann jemand kommt und das durchmengen muss, das macht richtig Arbeit. Das musst du dann drehen und wenden und die andere Seite und wieder ein bisschen Mehl dazu und dann wird das richtig durchgeknetet und hin und her geschmissen. Dieses Bild zeigt uns, Leute, wir machen Gott manchmal richtig Arbeit. Ja? Und er macht die gerne, weil er schon das Ergebnis sieht. Er knetet gerne an uns rum. Er will sicherstellen, dass gänzlich alle Bereiche von uns gut durchsäuert sind. Im positiven Sinne. Nicht sauer, was schon. Süß. Richtig gut schmeckend. Ich glaube, dass überall, wo Jesus draufsteht, auch Jesus drin sein sollte. Leute. Du bist ein Kind Gottes, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Das ist eine absolut identitätsfördernde Denkweise, die Gott uns in der Bibel, im Wort Gottes an die Hand gibt. Er sagt, allen aber, die ihn aufnahmen, gab er das Anrecht, ein Kind Gottes zu werden, denen, die an den Namen Jesus Christus glauben. Behalt das. Wenn du was mitnimmst aus dieser Predigt, behalt es. Ich bin Kind Gottes. Ich habe mich für Jesus entschieden, bin sein Kind. Mit all dem, was das beinhaltet. Und das Zweite, du kannst nicht von der Liebe Gottes, die er zu dir, seinem Kind hat, getrennt werden. Römer 8, wo wir vorhin schon waren, wenn man noch ein bisschen weiter liest, ist dann eine weitere Feststellung, die Paulus trifft. Er sagt, ich bin ganz sicher, weder Tod noch Leben, weder Engel, Dämonen, weder Gegenwärtiges, Zukünftiges, noch irgendwelche Gewalten, Weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas auf dieser Welt können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Leute, es gibt keine Macht, keine Gewalt auf dieser Welt, auf dieser Erde, die dich aus dieser Partnerschaft, aus diesem Dream Team wieder herausreißen kann. Du bist der einzige Part in dieser Partnerschaft, der sagen kann, ich will sie nicht mehr, diese Partnerschaft. Klar, du hast einen freien Willen. Sonst wäre die Bibel nicht stimmig. Sonst wäre der freie Wille passé, hätte Gott das eingeschränkt. Aber Gott würde akzeptieren, wenn wir sagen würden, ich habe keinen Bock mehr, ich will nicht mehr. Und er sieht, was in deinem Herzen los ist. Das sind nicht so emotionale Sachen, manchmal aus Enttäuschung heraus oder aus schlimmen Situationen heraus, sondern wenn wir wirklich von Herzen das sagen würden, das würde er akzeptieren. Aber sonst seid ihr sicher, kein äußerer Einfluss, keine Mächte, kein Teufel, kein sonst irgendwas kann dich von der Liebe Gottes trennen. Amen. Halleluja. Kommen wir zur dritten und letzten Wahrheit für heute Morgen. Und die ist echt auch ganz wichtig, Leute. Und da geht jetzt drum, Jesus durch dich und durch mich. Weil es ist echt mega wichtig, dass wir nicht bei Jesus für mich und Jesus in mir stehen bleiben. Der Wille Gottes könnte sich in unserem Leben nicht komplett erfüllen, wenn wir dieser dritten Wahrheit nicht Raum geben in unserem Leben. So wunderschön es auch ist, das Wirken vom Heiligen Geist, wie wenn er uns emotional berührt, wenn sein Wirken da ist, in uns und an uns, so müssen wir ihm doch gestatten und müssen wir uns bereitstellen, dass er auch durch uns wirken und handeln kann, Leute. In Johannes 7, Abvers 38 steht, wer an mich glaubt, wer an Jesus Christus glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Lebendiges Wasser. Und das sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Zu dem Zeitpunkt war das noch eine Verheißung. Jetzt ist die erfüllt. Pfingsten ist geschehen. Ja, du kannst erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Du sollst ein Kanal seines Geistes sein. Und all dessen, was der Heilige Geist tun will, wie er den Menschen begegnen will, sollst du ein Kanal von dem sein. Und da brauchst du, ich weiß es, solche blöden Gedanken kommen manchmal, dass man vielleicht meint, dann komme ja ich zu kurz, wenn ich alles einfach immer weitergebe. Aber Gottes Mathematik funktioniert ja oft ganz, ganz anders. Bei uns ist 2 und 2, 4. Kann sein, bei Gott ist 2 minus 2 nicht 0, manchmal ist es 8 oder 80. Oder noch irgendwas ganz anderes. Er hat eine ganz kuriose Mathematik. Wo geben, wer viel gibt, das wird auf einmal mehr. Ja? Er sagt sogar, gebt, so wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes und überfließendes Maß wird man in euren Schoß geben. Denn eben mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird man euch wieder zumessen, wird man euch wieder zurückgeben. Also wer wenig gibt, kann ich erwarten, dass er viel zurückbekommt. Wer wenig sät, wird was ernten? Wenig. Wer gar nichts sät, was wird er ernten? Nichts. Wer viel sät, wird auch viel ernten. So ist das. Ja, göttliches Prinzip. Und wir brauchen, um bei dem Bild zu bleiben, als Nachfolger Jesu diesen Durchfluss. Wir müssen bereit sein, gerne zu geben von den Segnungen, die wir von Gott kriegen. Wenn wir das nicht zulassen, aus was für Gründen heraus auch immer, Bedenken, Ängste, Sorgen, keine Ahnung, kommst zu kurz oder keine Ahnung, was für Erfahrungen du gemacht hast. Wenn du all das Gute von König Jesus nur für dich behalten willst, vielleicht hast du schon erfahren, was passiert. Du wirst ungenießbar. All das Gute lässt sich nicht dauerhaft konservieren. Das ist wie Wasser, das du meinst, aufheben zu müssen für dich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Das wird schal und dieses Wasser fängt zu allem Überfluss auch noch an zu stinken. Das wird tot, nicht mehr lebendig. Ja? Und die Frage ist, die wir uns immer wieder mal an der Stelle einfach vor Augen halten müssen. In unserem Alltag, wenn wir unterwegs sind, wie nehmen uns die Menschen in unserem Umfeld vor unseren Haustüren wahr? Stinken wir? Oder verströmen wir überall einen angenehmen Duft aus der Quelle des Lebens durch den Heiligen Geist? Oder vielleicht müffelst du auch nur ein bisschen, stinkst noch nicht. Vielleicht ist nur manchmal ein bisschen unangenehmer Geruch unter den Achseln. Kann ja mal passieren. Ja, aber im geistlichen Bereich, wie ist das? Sind wir bestrebt, wirklich einen Durchfluss zu haben? Immer wieder Neues vom Heiligen Geist in unser Leben uns zu holen? Den Vater bitten, gib mir mehr, gib mir neu deinen Heiligen Geist. Und wie viel mehr wird der Vater denen den Heiligen Geist geben, die ihn bitten, sagt er. Jesus ist der Täufer mit Feuer und mit Heiligen Geist, sagt die Bibel. Sie mahnen ihn dran, dass er uns immer wieder neu beschenken kann aus seiner Fülle heraus. Leute, der Auftrag von Jesus steht doch unabänderlich fest und jedes Kind Gottes ist aufgerufen, ihn umzusetzen. Was soll man denn tun als Christen hier? Wisst ihr noch, was in Matthäus 28 steht? Dass das der Kernauftrag, Befehl ist von Jesus, also keine Wahloption, was da steht, keine beliebige Sache, wo man sagen kann, ja, kann ich machen als Christ, kann ich auch bleiben lassen, sondern man nennt das nicht umsonst Missionsbefehl. Leute, deswegen sind wir noch hier, weil es da draußen die allermeisten Menschen Richtung Hölle marschieren. Leute, man sagt in Deutschland, nimm mal an, wenn es hochkommt, ich glaube, ich habe es vor kurzem irgendwo schon mal erwähnt, man schätzt wiedergeborene Christen in unserem Land, also Menschen, die tatsächlich mit Jesus in Kontakt sind, wiedergeborene Christen, maximal 2-5%. 5% wäre sehr, sehr hoch gegriffen. Könnt ihr euch das vorstellen, was das bedeutet? Bei was der neueste Zensus, ich glaube 83 Millionen sind wir, oder? Oder 83,2 oder irgendwas in dem Dreh, weniger, wie sie gedacht haben. Und jetzt rechnet mal, wie viele Christen dann da sind, wie viel Sauerteig da ist, wenn wir dieses Bild nochmal bemühen wollen. Es wäre doch fatal, wäre doch fast sträflich, wenn da einer davon sagt, das, was hier steht, ist eigentlich nichts für mich. Ich bin mit mir so beschäftigt, mit meinen Herausforderungen, mit meinem Alltag, mit meinen Problemchen und Problemen, die ich gar nicht kleinreden will. Aber auch hier gilt, wer nach dem Reich Gottes trachtet und nach seiner Gerechtigkeit zuerst, dem kann Gott alles andere hinzuschenken, was du benötigst. Er sagt in Matthäus 28, ich lese es euch nochmal vor. Zuerst sagt er, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Jesus sitzt im Regiment, Leute. Ja, wir dienen dem Gott, der alle Macht hat, hier auf der Erde und auch im Himmel. Und dann sagt er deshalb, weil das so ist, also ihr braucht euch nicht zu fürchten, ich bin ja da, sagt er, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Nicht nur Bekehrte, das wäre zu wenig. Ist ja gut, wenn jemand gerettet wird, ist richtig und wichtig, aber er muss in einen Jüngerschaftsprozess kommen. Macht sie zu Jüngern. Und dann, wenn sie das gecheckt haben, dann tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann lehrt sie halten alles, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, Leute, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Bin da. Ihr müsst das nicht alleine machen. Ich bin da. Durch meinen Heiligen Geist lebe ich in euch. Sorgt euch nicht. Habt keine Angst. Wir haben nicht den Geist der Angst empfangen, dass wir uns weiterhin fürchten müssen. Schreibt Paulus mal an Timotheus, er sagt, du hast den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit empfangen. Deswegen kannst du vorwärts gehen. Dieser Geist lebt in dir. Das muss ich mir herholen, das muss ich mir bewusst machen. Das muss ich immer wieder auffüllen lassen von Jesus, diese Wahrheit in meinem Leben. Weil sonst glaubst du ganz schnell irgendwelchen Lügen, irgendwelchen Erfahrungen deines Alltags, die nicht mit der Realität des Wortes Gottes übereinstimmen. Leute, die Welt da draußen braucht dich. So wie du gerade bist. Dein Umfeld braucht dich. Sie brauchen keine Kopien von irgendwen. Sie brauchen keinen kleinen Billy Graham oder sonst irgendwen. Sie brauchen dich. mit allen Unzulänglichkeiten, mit allen Fehlern, das macht nichts erstmal. Jesus kann das schon ab. Ja? Und er kriegt das schon hin, dass das bei dem passend ankommt. Sie brauchen Jesus durch dich. Wie sollen sie denn von Jesus und von seiner Botschaft der Vergebung, der Liebe hören? Wer liest denn noch eine Bibel in unserem Land? Wir müssen ihnen Jesus und sein Reich bekannt machen, Leute. Jesus alleine ist der Plan Gottes zur Rettung der Welt. Es gibt keinen Plan B. Es gibt keinen. Keinen. Nicht im Ansatz. Alle Religionen sind menschliche Erfindungen, die nicht zielführend sind. Egal in welcher Religion. Und wenn Millionen von Menschen, Milliarden, ihr nachfolgen, sie kommen nicht in den Himmel und gehen in die Verlorenheit. Ob das der Hinduismus ist, der Buddhismus ist, der Islam ist, egal. Diese Menschen gehen verloren ohne Jesus. Ist euch das bewusst? Können wir uns das nochmal herholen? Mal groß machen, was das bedeutet. Wie viele Menschen verloren gehen, wenn Jesus nicht bekannt gemacht wird. Die Bibel malt hier ganz klar schwarz-weiß. Sie sagt, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das Leben. Wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben nicht. Das ist hart, ne? Die Bibel spült das nicht weich, lässt das nicht unklar. Und dann sagt hier der Johannes, warum er das aufschreibt für uns heute Morgen. Ich habe euch diese Dinge geschrieben, um euch in der Gewissheit zu bestärken, dass ihr das ewige Leben habt. Ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Das soll die Gewissheit sein heute Morgen. Deswegen predige ich, um euch Gewissheit zu vermitteln, dass du das ewige Leben hast, denn du glaubst ja an Jesus Christus als den Sohn Gottes, oder? Glaubst du das? Und wenn ja, glaubst du allem, was er über dich sagt? Uneingeschränkt? Vertraust du und glaubst du uneingeschränkt der Bibel? Glaubst du, dass du werden kannst, was er sagt und dass du tun kannst, was er sich von dir wünscht? Ich hoffe, das ist so. Und ich hoffe, diese Botschaft, diese Predigt heute Morgen trägt dazu bei, dich da ein Stück weit vorwärts zu bringen, dich zu motivieren. In dir steckt das volle göttliche Potenzial von Jesus Christus. Es ist in dich hineingepflanzt, zum Wachsen bestimmt. Du bist ein Botschafter an Christi Stadt. Und Jesus Christus will durch dich ermahnen, lasst euch versöhnen mit Gott, den Menschen vor deiner Haustür. Euch wird euch so gern so ein, wisst schon, Kopf auf, Herz auf und so Ermutigung reingießen. Oder? Wäre cool, wenn das ging. Vielleicht geht's ein Stück weit heute Morgen. Dein Herz weiter aufmachst, auch jetzt im Abendmahl. Sei ermutigt, all das zu werden und all das zu tun, was König Jesus sich von dir wünscht. Du kannst das mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Bleib in den Veränderungsprozessen, in denen du vielleicht gerade steckst. Diese Prozesse bringen dich diesen göttlichen Zielpunkten näher, die Gott sich mit dir gesetzt hat. Und ich ermutige dich auch, Veränderungsprozesse neu oder überhaupt zu starten, falls das noch nicht geschehen ist. Auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Egal, ob eine Woche oder keine Ahnung, 50 Jahre, spielt keine Rolle. Vielleicht hast du auch Angst, wie das werden soll oder dass du es nicht hinbekommst. Vielleicht hast du es schon vielfach nicht hingekriegt. Und ich sag dir, starte trotzdem. Starte trotzdem neu. Weißt du, du kannst Jesus nicht enttäuschen. Das ist eine Lüge. Wenn das wahr wäre, würde das bedeuten, Jesus hätte sich in dir getäuscht. Und das ist unmöglich. Er täuscht sich nie. Hat er noch nie und wird er auch nie. Als er dich gerufen hat, hat er genau gewusst, wen er da kriegt. Hat er ganz genau gewusst. Er hat genau gewusst, wo du fällst und wann du fällst und warum du fällst. Und wann du wieder aufstehst und wie lange du dazu brauchst. Er hat genau gewusst, welche Böcke du schießt, was du alles verzapfen wirst. Wo du ihn enttäuschen wirst, ihn jetzt in dem Sinn enttäuschen, dass du Sachen nicht so machst gleich, wie er sich das wünscht. Aber enttäuscht in dem Sinn ist er nicht. Er hat es ja gewusst. Wir reden, das ist so in unserem Sprachgebrauch, ja. Er kennt dein Leben. Schon bevor du gezeugt wurdest, wusste er, was da alles wird. Er kennt jeden deiner Tage. Kannst du dir das vorstellen? Wahrscheinlich nicht. Das sprengt manchmal so mein dreidimensionales Denken. Oder? Aber es ist so. Er weiß alles. Und er ist nicht enttäuscht von dir. Halleluja. Lasst uns doch in dem Verständnis, in dem Glauben, in dem Vertrauen, in dem Wissen jetzt dieser Wahrheiten, die ich versucht habe, euch zu vermitteln, Abendmahl feiern. Mit einer Dankbarkeit nach vorne kommen. Mit einer Bereitschaft, ihm zu sagen, Herr, ey, egal wo du mich jetzt hineinführst, egal welche Prozesse anstehen, mit deiner Hilfe kann ich das ja. Mach mal das. Geh mal los, Jesus. Gebrauche mich. Da, wo du mich hingestellt hast, da will ich ein Segen sein. Da, wo du mich gebrauchen willst, ein Friedensstifter zu sein, da will ich mich hineinbegeben. Ich will nicht Teil von irgendwelchen Problemen sein, ich will Teil der Lösungen sein. Egal, wo es ist, Arbeit, Gemeinde, Freizeit, wo du auch immer bist, Familie, entscheide dich dazu, Teil der Lösung zu sein und nicht die Probleme noch größer zu machen. Oder? Sei jemand, der Einheit fördert und Frieden hineinträgt in die Situationen, in die Beziehungen. Und erwarte, dass der Segen Gottes fließt in dein Leben. Lass dich beschenken und mach alle Kanäle auf, dass fließen kann. Ströme lebendigen Wassers von deinem Körper. Wo fließen die Ströme hin? Nicht zum nächsten Kirschbaum, nicht in deinen Gemüsegarten, sondern zu den Menschen. Lass es fließen zu den Menschen. Die brauchen es. Amen. Halleluja.